Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge von Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn meine Gästin Niloufar Tahrirzadeh über ihr Leben und Schaffen hier in Deutschland und im Iran erzählt, über ihren Gründungsweg von Windcatcher Productions und ihre Motivation. Viel Spaß mit dieser Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Herzlich willkommen, Niloufar Tahrirzadeh. War das korrekt?
Ja, das war korrekt.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke.
Ich habe immer so einen Satz am Anfang, aber ich bin mal gespannt, ob wir den heute am Anfang oder nicht beantworten. Ich sage ihn mal. Ich sage Spillover. Was sagst du?
Ich sage, es kommt, wie es kommt.
Sehr schön. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es jetzt kommt. Wie bezeichnest du dich selbst als Filmemacherin, als als Produzentin, als was, wie sagst du, was deine Berufsbezeichnung ist?
Ich glaube, Filmemacherin ist schon richtig, weil das kann alles beinhalten. Es kann Drehbuchautor schreiben, Drehbuchautorin heißen, kann Produzentin heißen, Regisseurin heißen. Und man kann auch vor der Kamera agieren. Also es kommt, wie es kommt.
Und das machst du alles, ne?
Je nachdem. Ich konzentriere mich immer auf einen Bereich und manchmal sind das aber auch gleichzeitig zwei. Also bin Autorin und Regisseurin und manchmal bin ich nur Produzentin für Werke, was andere realisieren möchten. Und ja, je nachdem, was wir für ein Projekt haben.
Jetzt komme ich erstmal dazu, wie es dazu kam. Du kommst ja ursprünglich aus dem Iran. Und magst du erzählen, wann du hergekommen bist? Und
dass ich aus dem Iran komme, hat es eigentlich nichts daran an meine Wünsche geändert. Mhm. So, ich hatte immer große Interesse in Filmbereich und aber auch in Dramaturgiebereich zu arbeiten. Und vielleicht wäre ich nicht nach Deutschland gekommen, wäre ich Autorin und Schauspielerin. Aber doch mit Auswanderung und all die Geschichten, die dann mitgekommen sind und glaube ich auch, nachdem ich in der Schauspiel- und Filmschule war und manchmal mich limitiert gefühlt habe als Schauspielerin. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte auch aber auch selber so eine Entscheidung treffen. Und oft fand ich, was die Regisseure gewünscht haben, nicht richtig für eine Figur. Und vielleicht habe ich eine größere Ego gehabt. Und so, ja, wie du gesagt hast, ich bin mit 17 nach Deutschland kommen müssen, so mit meiner Familie. Und abgesehen von meinem Vater, den ich ausreisen dürfte und und erste Jahre haben wir in Bayern gelebt und irgendwann habe ich dort auch mein Studium machen dürfen. Mhm. Und nach meinem Studium habe ich, glaube ich, ein letztes Semester geschafft, ein Drehbuch für einen Spielfilm an eine Berliner Produktionsfirma zu verkaufen. Damals für einen sehr kleinen Preis, aber ich war so glücklich und ich hatte so keine Ahnung, was es so kostet. Dass ich für ein paar tausend Euro einfach 120 Seiten einen Spielfilm verkauft habe. Und danach bin ich auch nach Berlin gezogen. Und ja.
Was war der Wert danach? Weißt du das?
Die Zahlen, meinst du?
Also, weil du gesagt hast, für geringes Geld, das war wahrscheinlich dann...
Naja, es gibt halt so ein Gage für einen Drehbuchautor und... Damals wusste ich das alles nicht und ich war erst seit 4 Jahren in Deutschland und nach 4 Jahren irgendwie etwas auf Deutsch zu schreiben und da will man es, also eine renommierte Firma, die schon mehrere Spielfilme und Dokus gemacht hat, sagt, ich zahle sogar dafür. Ja. Ich glaube, ich hatte sogar mit eine Niere gespendet, um dass jemand mein Buch nimmt und von daher... es ist ziemlich egal, was es wert war. Es war mir Riesenfreude und es ist bis heute, ja.
Aber verstehe ich. Also als junge Künstlerin oder junger Künstler ist das ja wirklich, man fühlt sich auf einmal so gesehen.
Vor allem auf Deutsch. Das ja, war ja. für mich, ich hätte nie gedacht, dass es funktionieren kann. Weil bis heute, wenn ich was schreibe, lasse ich das zweimal Korrektur lesen. Mhm. Und nach 4 Jahren, Deutsch klingt vielleicht einfacher, als es ist.
Du konntest gar kein Deutsch, als
Nein.
du...
Wahnsinn. Ich könnte, ich liebe dich, ein Schimpfwort, das ich hier nicht dir zumuten möchte. Und schmeckt lecker und Gesundheit. Das war alles, was ich konnte.
Wow. Aber dann das wirklich das Studium durchzuziehen und ein Drehbuch zu schreiben, also Hut ab.
Studium ist es vielleicht auch interessant hier zu erzählen. Ich war auf eine Theater- und Filmakademie, so staatlich anerkannte in Bayern. Und ich habe mich auch für Schauspiel und Regie beides beworben. Mhm. Und unser Direktor damals hat mir, nachdem ich 2 Monologe ausgesprochen habe, gesagt, dass die mir 2 Probesemester geben, die anderen bekommen nur 1, mhm. weil sie möchten mir die Zeit geben, akzentfreier Deutsch zu sprechen, mhm. denn wir wollen nicht dir am Ende einfach eine so ein Beleg ausstellen, mhm. dass du staatlich anerkannte dies und das bist, aber nur Rolle von eine Ausländerin bekommst.
Ja.
Und das fand ich sehr gut. Das war sehr schwierig dann für mich, tatsächlich so Shakespeare und Goethe und was weiß ich, alles so laut vor damals sehr geduldige Menschen in unserer Klasse zu lesen, vorzulesen. Aber ja, es hat funktioniert.
Sehr schön. Wie ging es weiter, als du in Berlin warst?
Ja, ich versuche es sehr kurz zu machen, weil sonst müssen wir, glaube ich, mehrere Stunden hier sprechen. Ja, also in Berlin habe ich dann 4 Jahre gelebt und tatsächlich war ich dann involviert in verschiedene Kinoprojekte, Dokumentarfilm- und Spielfilmprojekte und egal, ob es Drehbuch war oder Produktion, Vorbereitung, all mögliche Sachen habe ich gemacht, aber auch viele Jobs habe ich gemacht in Berlin. Jeder, der von Schauspiel- und Regieschulen kommt, weiß, dass man oft kellnern muss und oft viele Jobs machen muss, mhm. die überhaupt nicht mit diesem Beruf zu tun haben. Aber tatsächlich nach, glaube ich, paar Jahren habe ich ein Angebot bekommen von einer Filmproduktionsfirma. Die wollten einen Dokumentarfilm drehen in Iran und sie hatten niemanden von deutscher Seite, der einfach diese Produktion macht mhm. und hatten keine Ahnung, wie es dort funktioniert und niemand, der dort mitfliegt. Und da bin ich zum ersten Mal tatsächlich richtig nach, also ich war schon davor im Iran, aber da bin ich wirklich für einen Job rübergeflogen. Mhm. Und diese Film haben wir zu Ende gedreht, erfolgreich. Und das Team ist zurückgeflogen nach Deutschland und ich habe ganz spontan entschieden, dass ich da bleiben möchte. Und so kam es, dass ich in Iran dann erstmal mit verschiedenen Kinoprojekten in Iran da angefangen habe, oft auch mit Pseudonym zu arbeiten, mhm. weil die Projekte, in denen ich involviert war, waren gefährlich mhm. für Iran, weil es oft um Menschenrechte ging oder Frauen etc. Und habe aber dann die Anfrage bekommen von ich war bei einem Dreh, mhm. habe auf Deutsch und Persisch mit Protagonisten geredet, weil beide Seiten dabei waren. Da war eine eben deutsche Fußballteam, Frauenfußballteam nach Iran gekommen und es ging darum, dass zum ersten Mal in Stadion Frauen, iranische Frauen gegenüber Frauen spielen sollten. Übrigens ist die Regisseurin auch eine Heidelbergerin, Marlene Asman, und ihre Co-Regie damals, Ayat Najafi, die sind eben dort gewesen. Und ich weiß, dass ich in beide Sprachen da am Set gesprochen habe und da wurde der damals sehr bekannte deutsche Korrespondent, Nahostkorrespondent Ulrich Tilgner auf mich aufmerksam, dass ich auf beide Sprachen da auf am Set spreche. Und er hat mich gefragt, ob ich Lust habe, auch bei ihm zu producen und ob ich Lust habe, bei ihm auch so Stücke zu schreiben. Mhm. Und wie man so ist, wenn man von so einer Filmschule rauskommt, habe ich ganz stolz gesagt, niemals Fernsehen, ZDF, überhaupt nicht. Ich mache nur Kino und habe erstmal abgesagt. Mhm. Und nachdem ich gemerkt habe, wie sehr ich mich in Deutschland eingelebt habe und von Mentalität und auch wie man arbeitet, wie fremd ich in Iran bin, damit ich irgendwie noch so ein Stütze habe oder so ein Stück zu Hause noch in Iran habe, habe ich da zugesagt. Und da ich die einzige Frau war vor Ort damals, die bereit war, auch bis ganz spät in der Nacht zu arbeiten, dürfte ich sehr viel dort miterleben und mitzufilmen. Genau.
Wie war das denn? Also ich nehme an, dass es eben nicht so häufig war, dass Frauen in dem Bereich im Iran gearbeitet haben, oder?
Es gibt schon Frauen, die viele Frauen, die in Iran arbeiten, in all mögliche Bereichen. Allerdings in ausländische Medien, also europäische Medien. Damals, also zwischen 2000, ich habe da gearbeitet offiziell zwischen 2006 bis, glaube ich, einmal 2010 oder 2008. Dann habe ich gekündigt, dann habe ich nochmal irgendwann später angefangen. Und diese Anfangszeit zwischen 2006 bis 2008, da war es tatsächlich so, dass ich die einzige Frau war im ZDF-Studio Teheran. Und auch später, als ich nach Iran zurückgegangen bin, für insgesamt zwischen 2006 bis 2012 war ich die einzige Frau in ZDF-Studio Teheran. Und das waren sonst alles Herren. Der Cutter, den wir hatten, der war so ein paar Jahre jünger als ich und alle anderen waren über 20 Jahre älter. Wow. Und Herren und auch Herren Korrespondenten, die aus Deutschland kamen und gingen. Und das war, empfinde ich heute, damals habe ich nicht verstanden, weil ich nichts anders kannte, aber da jetzt empfinde ich, dass es sehr altbackig war, so, wenn ich das so sagen darf. Und das ist als Frau, obwohl ich das nicht so mag, wenn man sagt, ich heiße Frau, ich möchte es lieber, dass wir alle einfach Menschen sind, ohne das betonen zu müssen. Ja. Aber tatsächlich war es von alle Seiten sehr schwierig. Von Seite der iranischen Behörden, eine Frau, was machst du hier so Ende 20 und warum bist du nicht verheiratet und hast nicht Kinder? Und aber auch von Seite der deutschen Medien war ich trotz allem irgendwie die Iranerin. Kann man sie trauen oder nicht trauen? Und von der anderen Seite die Form, wie du dann zu Dreh gehst auf dem Arbeit. Du hast immer so ein langes Tuch, was man gucken muss, dass es nicht zwischen die Stativbeine irgendwie hängen bleibt. Mhm. Du hast einen langen Mantel, egal ob es 40 Grad sind oder Winter.
Das heißt, du hast dich verstehe mich nicht falsch, angepasst, weil es anders gar nicht ging.
Angepasst ist, wenn man es dann freiwillig macht. Aber in Iran hat man keine Wahl. Also auch wenn du jetzt nach Iran fliegst, musst du ein Kopftuch tragen. Und das ist ja, worunter jetzt seit Jahren irgendwie Frauen leiden und kämpfen. Das ist so, dass einfach man sich verkleiden muss, also aus meiner Sicht verkleiden muss. Ich werde ja auch oft in Flughäfen, in verschiedenen, wenn ich mit meinen beiden Pässe reise, einfach angehalten, sind sie das. Und dann ziehe ich einfach meinen Schal um meinen Hals, es auf meinen Kopf, halte es eng, sage, ja, das bin ich. Und man kann leider auch nicht der persische, iranische Pass zurückgeben. Also man kann, aber die nehmen es nicht, also man kann einen Antrag stellen, es kommt keine Reaktion. Also einmal Iraner, immer Iraner.
Wow.
Drin.
Ja.
Ja.
wie bist du, oder wann bist du, 2012 hast du gesagt, quasi dazwischen gab es mal eine Pause. Das heißt, 2012 bist du wieder zurückgekommen nach Deutschland?
Ich glaube, 2013 sind wir mit meinem ehemaligen Mann, sind wir zusammen nach Österreich erstmal, genau. Da haben wir eingereist und da haben wir mehrere Jahre gelebt. Er hat dort promoviert und ich habe da sowohl in Wien als auch in Deutschland dann gearbeitet, in verschiedene Filmproduktionen und habe auch da noch Verschiedenes gemacht und war nicht wie heute konzentriert auf das, was ich so hauptsächlich möchte. Ich habe da als Casterin für Kinofilme gearbeitet, habe als Produktionsleitung wieder gearbeitet und versuche natürlich immer eigene Projekte zu machen, hatte aber immer so viel mit Geld verdienen einfach zu tun, dass ich schon glücklich war, dass die Sachen, die ich machen darf, hauptsächlich im Filmbereich sind. Und ich habe auch immer nach wie vor, immer wenn man was Gefährliches hatte im Iran, in Kabul, wo auch immer, hat man mich angefragt, was ich nicht so ganz gut fand für mich, weil ich wollte nicht diese, ich liebe Iran, ich liebe die Menschen da, und aber ich bin ja auch hier gewesen, also in Europa, und nur diese Stempel zu haben, dass man nur in diesem Bereich arbeitet, war mir doch nur ein Teil von mir oder mir zu wenig. Und habe aber doch einiges angenommen, wenn es das Projekt spannend war oder wenn ich halt einfach was machen müsste. So. Genau, so war es. Aber 2016 bin ich dann zurück nach Deutschland. Also wir sind zurück nach Deutschland. Kurz darauf, so eine Weile danach, stand ich vor dieser Entscheidung, ob ich in Heidelberg bleiben möchte. So, oder einfach wegziehen, wieder nach Berlin, nach Köln, wo halt eben Film so stattfindet. Und ich habe für mich entschieden, dass ich diesmal nicht nochmal meine Koffer packe und umziehe und versuche einfach nochmal von Null anzufangen. Und das habe ich in Heidelberg gemacht. Und es war sogar weniger als Null. Also es war schon minus irgendwas. Und ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Hast du da dann aufgrund dieser mehreren Gründe, die du jetzt genannt hast, dich entschieden zu gründen?
Ich habe aus verschiedenen Gründen entschieden, eine Firma zu gründen. Und zwar einmal habe ich oft festgestellt, wenn ich mit, vor allem wenn ich mit größeren Produktionsfirmen gearbeitet habe, dass ich viel, viel mehr mache als das, was offiziell meine Position genannt wird.
Weil du so und viel auch, kannst, ja.
Und aber auch das Geld, was ich am Ende bekomme, beide Sachen. Und doch eine gewisse Frustration bleibt bei mir. Also ich bin dann frustriert, weil ich sehr wenig verdiene. Und aber auch am Ende darf jemand anders doch umschneiden, was ich eigentlich gedacht habe, also dass ich diese Entscheidung nicht treffen dürfte. Und immer wieder habe ich festgestellt im Gespräch mit anderen Autoren oder Filmemacherinnen, dass alle diese Probleme haben, dass Autorinnen oft das Problem haben, dass sie einen Vertrag bekommen, dass sie Angst haben, dass man doch jemand anders so einstellt und dass man einfach glücklich sein muss, wenn man einen Job hat. Und das wurde für mich ein bisschen alles eine Motivation, eine Firma zu gründen und mit dem versuchen, sowohl eigene Projekte als aber auch Projekte für andere Autoren und Autorinnen, die einfach etwas Persönliches, und da geht es nicht darum, dass es eine persönliche Geschichte ist nur, sondern etwas, was unter der Haut geht, etwas, was neu ist, zu erzählen zu wollen, dass ich denn auch helfe und dass wir versuchen quasi, wir sind so eine Art Boutique-Firma, der Autorenfilme produzieren möchte. Und
maßgeschneidert quasi, oder?
eben nicht maßgeschneidert, weil maßgeschneidert ist ja, wenn man, finde ich, wenn man maßgeschneidert, das heißt, man sagt dir, wie es sein muss, sondern dass die Autoren diese freie haben, freie.
Ja. Ich meinte maßgeschneidert aus Sicht der ja. Autoren, genau.
Das, ja, genau. Ja, ja. Genau. Und dass aber auch Geschichten sind, die verbinden. Mhm. Und aus dieser Motivation heraus habe ich die Arbeit in der Windcatcher angefangen. Ah, und dann kam Covid, genau. Und dann kam Covid kurz darauf. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du das Geld, was du nicht hattest, irgendwie schon investiert in eine Arbeit, was nicht zu realisieren ist, weil wir einfach nirgends hinfliegen dürften. Und wir hatten als allererstes eine Zusage für einen Fünfteiler über Essen und Religion. Mhm. Und das war für Arte. Und es ging darum, einfach, was ist das Gemeinsame mit so Essen auf der ganzen Welt und Religion und wo sind die Wurzeln? Und da hatten wir irgendwie fünf Bücher, wo meine Kollegen, die Autorin Katharina Kleber, diese Idee hatte und die aufgeschrieben hatte. Und für fünf Teile haben wir, glaube ich, mehr als 10 am Ende geschrieben, weil Covid immer in ein Land sich verbreitet hat. Und wir dachten, okay, dann Islam in Türkei geht es nicht, dann machen wir halt Islam Marokko. Mhm. Okay, Marokko geht's nicht, dann machen wir halt Iran. Und so ging's uns dann, okay, dann drehen wir zuerst Christentum. Ostern ist ja gleich, dann fahren wir halt nach Stuttgart. So ja. Und genau, und dann ging's nicht da hatte ich tatsächlich zum ersten Mal richtig Angst, dass ich jetzt mitten in Heidelberg irgendwo im Wald dran sitze und habe laute Verträge unterschrieben, wo wir das darin drin steht, dass wir Filme liefern und wir haben Budget bekommen und dieses Budget muss ich jetzt ausgeben für Sachen, die nicht machbar sind. Und ja. Genau. Und ich glaube, aus dieser Angst heraus habe ich viel, viel, viel mehr gemacht, als ich sonst gemacht habe. Und tatsächlich war es so, dass am Ende von Covid-Zeit wir nicht nur die 5 Teile fertig hatten, sondern noch eine lange, fast ein stündiger Dokumentarfilm und mein erster Kinofilm war dann auch schon mit halber Produktion fertig.
Wow. Genau. Welcher war das?
Kinofilm. Mhm. Also mein erster Dokumentar-Kinofilm heißt Nilas Traum im Garten Eden. Und der Film hatte auch in Heidelberg im April vergangenes Jahr, Premiere und läuft immer noch zum Glück in eine oder andere Stadt. Genau.
Sehr schön. Auf das Projekt Nilas Traum im Garten Eden möchte ich gleich zurückkommen. Wie war denn die Findung der Gründung? Also du hattest Überlegungen, hast du dich irgendwo beraten lassen? Hattest du Gründungsseminare? Stand dir jemand zur Seite?
Ich habe einen wunderbaren Nachbar und er ist bald 89.
Wow.
Und er war in Heidelberg ich glaube nicht nur in Heidelberg, ein sehr wichtiger und sehr guter Geschäftsmann. Mhm. Und genau, und er heißt Herr Zündel. Und sein Bruder war mal Oberbürgermeister in Heidelberg.
Okay.
Das ist gar nicht so lange her. Und ihm habe ich immer erzählt, so Mist, das ist passiert, dies ist passiert. Und während Covid habe ich ihn halt öfters so besucht, weil er direkt unter mir wohnte. Und er hat tatsächlich ein bisschen mir den Angst genommen. Und er hat mir immer gesagt, dass dir kann doch nichts passieren, wenn du ein Konzept hast, eine Kalkulation hast und weißt, wie viel deine Ausgaben sind und wie viel deine Einnahmen sind. Musst du kalkulieren und darfst nicht Geld aus dem Fenster rausschmeißen. Und er hat einfach immer wieder erstaunt mich angeguckt, als ich so, aber das klappt ja nicht und wie soll ich das und wer kommt in Heidelberg? Er hat immer den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, überleg dir, ob du es machen willst oder ob du einfach für dich einen Beweis finden willst, dass es nicht klappt, was du machen willst. Und tatsächlich sowohl bei Überlegungen und als aber auch bei, wo man so ein Darlehen beantragt und sowas, da kannte ich mich nicht aus. Und er hat mir halt einfach so immer, während er so vorbeiging, irgendwie so einen Satz gesagt, ja, du bist doch in Deutschland, nicht mehr in Iran und das ist ein Rechtsstaat und was passiert, wenn du pleite gehst, dann gehst du halt pleite, dann erklärst du halt Insolvenz. Ja, und? Genau. Und er hat es immer mit so einer, ja, und? Dann, aber dann,
ja, dann das.
Genau, dann passiert ja, das. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass er eine wichtige Rolle gespielt hat, indem ich mich getraut habe, auch Schulden zu haben. Mhm. So, ich habe immer große Schwierigkeiten gehabt, einfach einen Kredit zu beantragen oder ein Darlehen zu beantragen, weil ich immer dachte, wenn es nicht so, wie soll ich das zurückzahlen und wie soll das funktionieren und so. Und da habe ich etwas gemacht, was ich nie davor einfach mir getraut hatte zu machen, diese Anträge zu stellen. Und aber sonst hatte ich natürlich auch Kolleginnen, die schon länger im Geschäft sind, in Berlin und sonst wo. Und ich glaube auch, dass ich festgestellt habe, dass ich mich selber sehr unterschätzt habe bis dahin, wie viel ich selber schon gemacht hatte und gewusst habe und für wie viele Personen ich arbeiten kann, da ich in verschiedene Positionen gearbeitet habe.
Gutes also Netzwerk.
Dieses einfach auch sich nicht unterschätzen und sich klar machen, was kann man denn alles machen und aber auch gleichzeitig sich klar machen, was kann man nicht gut machen, worin man nicht gut ist und dass man versteht, dass es nicht schlimm ist, auch wenn man oft gehört hat, dass es schlimm ist, dass man sowas nicht gut kann und ohne das würde es nicht gehen. Aber nicht jeder kann alles und aber es gibt in jedem Bereich Personen, die eine Aufgabe lieben und dann sich Hilfe zu holen. Und da hatte ich natürlich meine ganz tolle Kollegen, die in verschiedene Bereiche tätig waren und wir haben uns halt gegenseitig ergänzt. Oft nicht verstanden, weil man anders getickt, so tickt, aber genau und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, was ich gelernt habe, einfach, dass man die Sachen, die man nicht gut kann, einfach nicht verdrängt und klar ausspricht und das aber in richtige Händen geht und doch versuchen, die Sache sich langsam so ein bisschen anzunähern und auch zu verstehen und nicht mit so einer Panik, jetzt kommen Zahlen auf mich zu oder Tabellen, also ja. Das ist so mein Fall. Sich nicht davon erschrecken lassen, ja.
Schön. So Menschen sind so unglaublich wichtig.
Ja. Ja.
Toll.
Ja, also ich glaube überhaupt nicht daran, dass man irgendwas ganz allein machen kann, ohne daran. Man kann es machen, aber es bleibt nichts von einem übrig am Ende. So. Und es ist ganz, ganz wichtig, die richtige Person an der Seite zu haben.
Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast dich bewusst dafür entschieden, in Heidelberg zu bleiben. Jetzt, es wandelt sich in Heidelberg ja auch einiges und doch ist es ja nicht das Mekka für Film.
Ja, ich finde es, und das sage ich jetzt sehr bewusst, ein bisschen angreifend gegenüber Heidelberg und Heidelbergianer. So, es ist viel Luft nach oben. So. Ja. Und das ist ja, kann man ja auch positiv sehen als Unternehmerin. Und aber es ist tatsächlich so wenig da, dass man sehr viel machen muss. Und da braucht man auch Unterstützung, Frau auch.
Ja.
Und das ist so, dass ich mich konzentriere auf die Seite, wo was wäre, wenn. So,
ja, ja.
Wenn wir es hinkriegen. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich zufrieden und mache positive Erfahrungen. Aber ich wünsche mir tatsächlich, dass sowohl Kreditinstituten, Sponsoren und aber auch verschiedene Firmen und Herren und Damen, die sich leisten können und sowas unterstützen wollen, auch ein offenes Ohr haben für neue Sachen. So, weil Heidelberg ist ja sehr oft einfach gut besucht von renommierten Menschen in verschiedene Bereichen, die hier kommen und eine Rede halten oder auch zwei. Mhm. Und es gibt halt auch ganz gute, glaube ich, Musik und Ereignisse, kleine oder auch größere, ja, so Kultur. Also Menschen, sowohl Heidelberg ist sehr alt und Heidelberg ist sehr jung durch die ganze Studenten. Also man kann hier schon alles machen und aber dadurch, dass es eben so wenig gibt im Bereich Film, es ist halt auch nicht selten für mich schwierig, alles dann in Heidelberg zu machen. Mhm. So. Und das ist etwas, was ich wichtig finde als nächster Schritt, dass man halt einfach tatsächlich hier auch produziert, hier auch filmt, ja, hier auch sowohl Spielfilme als auch Dokumentarfilme realisiert, hier auch Events hat, wo wirklich vieles hier bezahlt, organisiert und eingeladen wird und größer denkt, so. Und dann denke ich, das ist, warum nicht in Heidelberg?
Ja.
Also, warum nicht? Was, also, finanziell ist Baden-Württemberg viel besser dran als viele andere Bundesländer. Und auch Publikum, was da ist und die Menschen, die da leben, die sind schon, Heidelberg kann sehr gut international auch funktionieren, dadurch, dass ja, die Geschichte von Heidelberg ist ja auch Englisch hier viel gängiger als viele andere Städte.
Ja. Ja. Hast du konkrete Pläne zu deinen Wünschen auch? Also, dass du sagst, du hast vielleicht so ein bisschen Richtung Nachwuchs fördern auch?
Also es ist... Nachwuchs fördern sehe ich, da würde ich mich überschätzen, glaube ich, wenn ich mich schon in so diese Position sehen will. Aber tatsächlich versuchen wir jetzt nächste zwei Projekte, die wir haben, sowohl dokumentarische Projekte als auch Spielfilm, die Drehorte einfach in der Nähe zu halten. Mhm. Und da versuchen wir halt auch mit Personal und Menschen und alle, die mit agieren, möglichst in der Nähe zu haben und auch Förderung, die wir bekommen, versuchen, also dass es hier stattfindet. Genau, und es ist halt auch so, bei meiner erste Kinodokumentarfilm war mir auch wichtig, wir hatten Förderung aus Baden-Württemberg, MFG Stuttgart, und da ist erwünscht, dass man der Premiere auch in Baden-Württemberg hat. Und es gibt da schon größere Städte als Heidelberg, die Premiere zu feiern. Und ich habe mich aber für Gloria entschieden, ja, hier, und war auch ganz gut besucht. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Und jeder, der von woanders kam, und es waren nicht wenige, haben alle gesagt, ach, Heidelberg ist doch so schön und Heidelberg ist so toll. Und ich war seit, weiß ich nicht, 30 Jahren nicht her. Und man fragt sich, warum?
Ja,
es
ja.
Es liegt halt auch an, glaube ich, Form Werbung, die wir hier für Heidelberg machen. Also es kann nicht nur damit zu tun haben, dass Menschen denken, warum sollte ich nach Heidelberg kommen? Man müsste Leute auch auf die Idee bringen.
Mhm. Ja. Und doch, also von dem, was ich auch bisher erfahren habe und weiß, hat die lokale Kreativszene ja auch Vorteile hier.
Ja, es ist immer natürlich für Vorteil, aber ich bin für sich verbinden, so in Connection zu bleiben. Es geht nicht nur darum, nur in Heidelberg was zu machen, sondern dass wir hier auch wissen, was los ist woanders.
Ja.
So, Heidelberg ist sehr safe, ist so... ist so aus meiner Sicht zum Teil so gebildet.
Ja.
Aber wenn ich das so sagen darf, es sind so viele, die so viel gelesen haben, zu viel gelesen haben, aber nicht weg irgendwie nur zum, also wenn die Reisen stattgefunden haben, dann hat man so Ausstellungen und Museen und alles, was halt so präsentiert, so miterlebt. Ja. Aber so diese Connection, diese keine Angst haben,
ja,
von einem Fremde oder etwas, was komplett anders so ist,
ja,
das ist in Heidelberg noch, finde ich, sehr schwach. Was ich aber auch wichtig finde, dass man eine Schwäche, so, also ich auch meine Stadt so ausspricht, damit man aktiv daran arbeiten kann.
Ja.
Und da finde ich es angesichts der aktuellen Weltlage, so Situation, es ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir einander verstehen und auch uns aufeinander einlassen können. Es bleibt uns nichts anderes übrig, denke ja. ich.
Ich finde, safe ist da wirklich ein sehr schönes Wort. Ich hatte bisher ein anderes, aber safe ist mit allen Vor- und Nachteilen oder Positivem und Negativem, es ist einfach eben diese Komfortzone, die oft wenig verlassen wird.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich muss sagen, vielleicht auch, weil ich in Iran aufgewachsen bin, vor allem zum Beispiel, ich sah es sehr deutlich in Covid-Zeit, wie wütend so viele waren und wie ein ganz einfaches Beispiel mit nicht in Kneipe gehen zu können oder in Disco tanzen gehen zu können. Und da müsste ich so oft dran denken, ja, krass, Leute, Menschen aus dem Iran, die leben seit 45 Jahren unter Covid, die dürfen nicht in Disco gehen und doch gibt es in jeder dritte Haus eine Underground-Club und also ich bin dafür, Lösungen zu finden und nicht rund um die Uhr meckern.
Ja.
Was also ich finde, es ist klüger, Lösungen zu finden und Richtung Licht zu schauen,
ja.
als einfach sich konzentrieren auf das, was nicht da ist und darüber sich aufzuregen, ja. was wir sehr gut können.
Ja, die Komfortzone ist ja auch komfortabel und das, was du gerade erzählst, da entsteht einfach Kreativität aus der Not ja auch. Ich denke, ich halte persönlich da auch Angst für einen sehr großen Faktor, der ja dem gegenüber, meine Lebenstheorie ist, wir haben Liebe als Ursprung für alles und dem gegenüber steht halt die Angst und das hat ganz viele Unterpunkte an Emotionen. Ja,
ja, ja. Ich glaube, ja, Angst. Mhm. Angst ist für mich etwas sehr doch, also Unreales und aber auch gleichzeitig etwas, was nicht echt ist und doch so real sich in deinen Kopf so vortäuschen kann als Realität, dass man sich selber und auch anderen im Wege stehen kann. Und aber jetzt schweifen wir zu viel ab in Psychologie.
Das wird dann die nächste Folge.
Ja.
Angst ist aber doch auch ein bisschen Thema deiner Projekte oder gerade wenn du deinen ersten Dokumentarfilm nimmst oder davon erzählen möchtest, also Nilas Traum im Garten Eden, da ja ist ja auch ein Thema. Ne?
Für mich nein. Das Thema war nicht Angst, das Thema, also ich glaube, wir dürften alle, die wir vor Kamera, also in diesem Film gearbeitet haben, haben nie über Angst denken dürfen, weil sonst hatten wir es
nicht gemacht.
Verkackt.
Okay. So,
also es könnte ganz schnell schief gehen. Ich glaube, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, sondern die Frage kam hinterher, sehr oft würde ich gefragt, hatten Sie nicht Angst, so undercover zu, für die, Ihre Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen. Es geht um einen Film, der wir über 3 Jahre einfach im Geheimen in eine heilige Stadt im Iran gedreht haben, in Mashhad. Und dieser Film dürfte nicht gedreht werden und wenn man uns erwischt hatte, dann wären wir eingesperrt und aber auch als Spionin wäre ich wahrscheinlich verurteilt und was alles, was man so nicht vorher sagen kann. Aber ich hatte über diese Zeit tatsächlich, ich habe vorher sehr viel darüber nachgedacht, aber nicht darüber, ob ich Angst habe oder nicht, sondern mir klar zu machen, dass ich nicht mehr zurückfliegen darf, dass ich nie wieder nach Iran kann, bis dieser Regime einfach an der Macht ist. Und tatsächlich war das eine große Frage für mich. Und damit habe ich sehr oft versucht, so da also so dafür und dagegen Stimmen in mir, hatte ja ständig so irgendwelche Selbstgespräche, und tatsächlich war der Motivation, dass durch diese Film, ja, dass ich einfach unter sehr vieles gelitten habe in Iran, glaube ich, und die Frauen und Menschen leiden immer noch unter sehr vielen, und ich habe mir bewusst gemacht, dass ich nicht auch bereit bin, wirklich irgendwas, was mir wichtig ist, zu verlieren, damit ein Stück in die Richtung zu gehen, so Komfortzone, eben. Und das war für mich ein riesiger Schritt aus meiner Komfortzone, und was mir auch wichtig war, wegzugehen, war wie ein Teil von mir abzuhaken, und aber für eine gute Sache. Und ich glaube, das war mehr mein Kampf, so meine Krise, und nicht Angst. Genau. Ja.
Du hast ja gesagt, euch steht, euch als Windcatcher Productions, wie viele Menschen hast du
vereint? Es sind unterschiedlich. Also im Moment sind wir zwei, die da fest sind, und es sind aber auch fünf Leute, also fünf Menschen, die halt freie Mitarbeiter sind und immer so in verschiedene Bereichen wie Öffentlichkeitsarbeit oder auch Kameramänner. Die sind ja immer in verschiedene Projekte von verschiedenen Firmen involviert. Und es sind dann noch bei, wenn wir drehen, kommen ja dann noch viel mehr dazu. Also dann sind wir schon irgendwie so manchmal 10, manchmal 12 Leute, die dann und es arbeiten auch verschiedene Firmen miteinander. Genau, und im Moment sind wir sehr beschäftigt mit einem Kinofilm, einem Dokumentarfilm auch, der tatsächlich, ich darf noch nicht sagen wo, aber der Film ist jetzt schon auf mehr als 4 sehr gute internationale Festivals eingeladen worden.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank. Und es kommt alles in den nächsten Wochen und Monaten, wird mitgeteilt. Und aber ab Oktober können wir dann auch in Heidelberg ein Kino und Film sehen. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, das ist jetzt auch nicht mehr so weit. Nach dem Sommer dann direkt können wir uns auf einen schönen Herbst freuen.
Genau.
Darfst du den Titel?
Ja, der Film heißt Gugusch, Made of Fire.
Okay, über die.
Und, genau, ja. Genau. Und es ist über eine Sängerin und eine, also erste Popsängerin Irans und aber auch eine sehr renommierte Schauspielerin, die über Iran hinaus, also in ganz Nahost eigentlich sehr beliebt ist, und die über 21 Jahre in Hausarrest war in Teheran und danach nochmal weltweit ein Comeback hatte, und ihr Leben ist einfach, egal wie man es verkürzt und hier und da abschneidet, bleibt es unglaublich.
Ja.
Und sie war, seit sie 2 Jahre alt war, auf der Bühne.
Verrückt.
Und schon mit irgendwie 15, 16 verheiratet worden mit einem damals Casino-Chef, einem sehr bekannten, als Iran noch quasi in Anführungszeichen frei war. Und genau, und das ist ein Projekt, worauf ich mich sehr freue, ja.
Spannend. Also es klingt sehr vielversprechend. Ich bin sehr gespannt.
Dankeschön.
Und das heißt, ihr habt auf jeden Fall, so wie ich dich jetzt auch wahrnehme in dem Gespräch, es geht immer um Produktionen mit Herz und Seele.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Firma Windcatcher genannt, weil das Konzept ist quasi, wir fangen eine Turbulenz, so der Winde kommt und wir verwandeln es in etwas Schönes. So. Und genau, und wir suchen nach Stories, die motivieren.
Ja.
Es heißt nicht, dass es immer gut zu Ende gehen muss, aber es geht darum, dass man trotzdem alles versucht. So. Und wir versuchen auch dahin zu blicken, wo man nicht vielleicht an erster Stelle hinschaut. Und wir sind offen für Projekte, egal aus welchem Land und in welcher Form. Genau, aber es muss eben Herz und Seele mit dabei sein. Genau. Dann geben wir auch alles.
Mhm. Ja. Schön. Jetzt habe ich fast meinen Faden verloren. Wie siehst du dich denn selbst? Ich hatte immer die Frage, ob siehst du dich mehr als Kreative oder Dienstleisterin, auch wenn ich einfach das Wort Dienstleisterin ja nicht mehr ganz akkurat finde heutzutage. Ich habe aber noch kein neues.
Ja, interessanterweise habe ich noch nie Wort Dienstleisterin für mich oder so darum, weil es hat was. Also müsste man was tun. So.
Ich finde, nee. Da schwingt auch eine Hierarchie mit.
Ja. Ja. Nein, ich sehe mich als jemand, der gerne Kreatives macht, aber auch gerne Sinnvolles macht. Mhm. Also ich möchte auch etwas geben, so mit meiner Arbeit. Was, wenn man möchte, das als Dienstleistung nennen kann, aber ich nenne es für mich Sinnvolles. So Sinnvolles, womit ich auch Geld verdienen kann oder einfach mein Leben auch finanzieren kann. So. Weil tatsächlich glaube ich, für mich käme es nicht in Frage. Also ich bewundere zwar Leute, die, also Künstler und Künstlerinnen, die einfach nichts von ihrer, während ihrer Lebenszeit zumindest, nichts von ihrer Kunst verdienen können oder keinen Zuschauer haben. Ich denke, ich wünsche mir immer einfach, oder ich tue alles dafür, dass einfach diese Connection da ist, dass man Zuschauer und Zuschauerinnen hat und dass man halt auch etwas macht, was Sinn macht für einen selbst. Ja. Und tatsächlich finde ich es im Kreativbereich oft sehr, sehr schwierig, wenn man Chefs hat. So, wenn man zum Beispiel eingestellt und so. Und ich will jetzt nicht alle so pauschal absagen oder bewerten. Mhm. Aber tatsächlich finde ich es in Kreativ, wenn man kreativ schaffende ist, dann muss man halt auch schon Raum bekommen, um das so auszudrücken, wie man es möchte. Und doch muss man auch einen Sinn dafür haben, die Sachen in eine Form zu bringen, was auch in verschiedene Formen präsentierbar ist. So. Genau.
Ja. Wie kommst du dann an deine, also Aufträge reicht oder an Auftraggeber, wie auch immer, reicht es, was du bisher gemacht hast als Exposé oder bist du doch aktiv in der Akquise?
Ich bin sehr aktiv, also es ist sehr unterschiedlich, also es ist sehr unterschiedlich, wenn man etwas für Fernsehen macht, dann muss man natürlich sich angucken, was dieser Format ist, was die so, wie die es zeigen. Dann muss man sich anpassen, dann muss man die Geschichte, die man anbietet, so schreiben, dass es in diese Formaten passt. Mhm. So. Und wenn man aber einen Kinofilm macht, dann ist es natürlich ganz anders. Und da muss man natürlich ein Exposé schreiben, ein Drehbuch schreiben, aber trotzdem braucht man ja Mitfinanzierer. Mhm. Und das für einen Kinofilm, also für einen Spielfilm, kann es manchmal ja 3-4 Jahren dauern, bis man alles auf die Beine gestellt hat. Es ist wie beim Kochen, irgendwie man richtig gut kochen will. So muss man alles erstmal ewig besorgen, dies, das und dann wird zack gegessen. Dann wird halt schnell gedreht und dann muss alles auch richtig laufen. Und wenn ein bisschen mehr Salz oder Pfeffer drin ist, dann ist schon, genau, es ist unterschiedlich je nach Projekt, wie wir dann vorgehen. Mhm. Aber ich mache oder habe bis jetzt keine reine Auftrag, also dass jemand sagt, wir wollen einen Film, darüber machst du es. Nein, also die Ideen schreiben wir und dann suchen wir nach passende einfach Partner oder so, mit wem wir das machen könnten.
Ja. Ja. Siehst du selbst in deiner Arbeit einen Spillover-Effekt?
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, da gucke ich nicht so genau hin. Also ich glaube, ich versuche einfach mit Mitteln, die ich zur Verfügung habe, einfach das Beste daraus zu machen. Mhm. Oft denke ich auch hinterher, das hätte man anders machen sollen. Oder oft denke ich, das müsste viel kürzer sein alles. Und also hinterher bin ich, also ich gucke auch irgendwie nicht so oft die Sachen, aber am Ende bin ich nicht immer so ganz zufrieden. Also da kann man ja immer mit Zeit, weil man hinterher ist man ja immer schlauer.
Ja, kenne ich.
Ja.
Ich empfinde eigentlich unser ganzes Gespräch und ja auch schon den Namen von Windcatcher Productions quasi beantwortet mir die Frage, aber vielleicht kannst du doch nochmal es zusammenfassen oder es gibt noch was anderes, was du dazu sagen kannst, wenn ich dich frage, was du mit deiner Arbeit erreichen möchtest.
Ich glaube, für mich ist sehr wichtig, immer in Bewegung zu bleiben und das meine ich halt auch, die Veränderungen anzunehmen. Mhm. Ich glaube, ich habe Angst davor, dass man festsitzt, so dass man eine Meinung sich über etwas gebildet hat und so ist es. Mhm. Und das ist für mich, das bedeutet für mich alt werden und nicht die Zahlen so. Und mein Nachbar, der 89-Jährige, ist zum Teil jünger als ich im Kopf, weil er nicht denkt, das macht man nicht. Und er ist immer offen dafür, neue Ansichten, neue Perspektiven anzunehmen. Und trotzdem kann man ja eigene Werte haben, die man daran festhält. So. Und das ist etwas, was mir in meiner Arbeit wichtig ist, dass ich darin wachse, dass ich immer nach vorne gehe und auch hoffentlich ich auch anderen begleiten kann, helfen kann, so wie sie mir in meinen Projekte. Mhm. Egal, ob es eine Werkstudentin ist, ich lerne die Sachen, die sie mitbringt und dass diese connected bleiben, diese Verbindung beidseitig ist. Mhm. Und das wünsche ich in Arbeit, in Gesellschaft und sonst wo. Also ich finde, es kommt immer auf sich gegenseitig verstehen. Und es klingt so plump, aber ich glaube, es ist so schwierig für uns Menschen vor allem. Kannst machen es besser.
Ja. Sehe ich auch so. Kommunikation ist das vermeintlich Einfachste und doch das Schwerste.
Ja.
Weil wenn du nicht dahinter bist, weißt du gar nicht genau, was dein Gegenüber eigentlich sagen möchte.
Ja, also ich glaube, ich sehe mich immer als Schülerin. Mhm. Und ich möchte auch das immer bleiben. Also
darf ich das als Wunsch als Vision oder als Wunsch für deine Zukunft nehmen, was du jetzt gesagt hast?
Ja, natürlich. Ja. Also ich glaube, ich möchte einfach immer neugierig bleiben und lernen dürfen und mich aber weiterentwickeln dürfen.
Sehr schön. Ich finde das ein sehr schöner Schluss.
Vielen Dank.
Oder gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was ich vielleicht...
Nein, ich danke euch, dass ich hier sein darf und ja, ich hoffe, dass uns gelingt einfach mit unserer Firma, dass wir mehr Menschen in Verbindung bringen.
Vielen Dank dafür und das Gespräch.
Sehr gerne.